gerne gepredigt. Im Moment ist das sogar noch angenehmer, weil ich als Einziger die Maske abziehen darf. Aber wisst ihr, ich habe mir das so überlegt. Ich war vor einer guten Woche noch in Südafrika und auf dem Weg zurück bin ich da um 11 Uhr auf den Flughafen oder 11:30 und habe bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr in Köln auf dem Bahnhof Maske tragen müssen. 23 Stunden ungefähr. Ich würde es aber wieder machen, weil es mir das wert ist. Und da habe ich gedacht, eigentlich müsste einem das auch in der Gemeinde durchaus das wert sein. Wenn man es halt tragen muss, muss man es tragen. Vielleicht dürfen wir ja nächste Woche schon wieder abziehen und singen. Ja, aber im Moment muss man leider die Maske auch auf dem Platz noch anziehen. Ist halt so. Aber das war eigentlich nicht meine Predigt. Das fiel mir doch gerade so ein, als ich gedacht habe, wie schön das Ding abziehen zu können. Also bevor ich hochging, habe ich das da schon gedacht. Ne? Nicht, dass ich was falsch denke. Da. Er konnte ihn schon hören. Hoffentlich hatte er sich gut genug versteckt. Das war ja auch zu blöd. Musste er ausgerechnet jetzt wieder hier zu ihnen kommen? Er würde es doch sofort sehen. Vor ihm konnte man ja nichts verbergen. Vor ihm war man doch immer nackt. Nur, dass das bisher ja kein Problem gewesen war. Es gab ja nichts zu verbergen. Das war jetzt anders. Er hatte schon versucht, sich irgendwie zu bedecken, seine Nacktheit zu verbergen. Warum war ihm das eigentlich bisher noch gar nicht bewusst gewesen, wie ungeschützt er herumlief? Ungeschützt gegen Gefahren von außen und gegen alles, was andere tun könnten. Offen vor den Blicken anderer, ohne jeden Schutz. Da war es ja fast gut, dass er jetzt wenigstens ein paar Blätter gefunden hatte, die ihm halfen. Und ein Gebüsch, in dem er sich vor ihm verstecken konnte. Was war eigentlich passiert? Und wie konnte das passieren? Wie sollte er ihm das eigentlich erklären? Ja, so würde er sagen. Eigentlich war er ja überhaupt nicht schuld, sondern seine Frau. Und die hatte er ihm ja gegeben. Also hatte er letztlich ja auch eine Mitschuld an der ganzen Misere. Und überhaupt, er hätte ja auch diesen Baum überhaupt nicht in den Garten setzen müssen. Dann würde er sich jetzt freuen auf seinen Besuch. So wie sonst immer, als sie gemeinsam durch den angenehmen Abend im Garten gegangen waren und über alles geredet hatten, als noch alles gut war. Als die Beziehungen noch in Ordnung waren, zu ihm, zu seiner Frau und ja, auch zu sich selbst. Da jetzt war er schon ganz nah. Er hörte ihn rufen. Adam, Mensch, wo bist du? Irgendwie war die Situation recht seltsam. Er musste doch eigentlich wissen, wo er war. Er war doch Gott. Und wie war er eigentlich auf diese seltsame Idee gekommen, sich vor ihm verstecken zu wollen? Oder verstecken zu können? Es half nichts. Er musste antworten. Hier bin ich. Ich habe gehört, wie du im Garten herumgegangen bist. Und da habe ich mich versteckt, weil ich doch nackt bin. Und vielleicht hätte er am liebsten noch hinzugefügt, weil du mich doch nicht so sehen sollst. Nackt und schuldig. Er wäre am liebsten im Boden versunken, als er ihn sagen hörte, wer hat dich denn auf diese Idee gebracht, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, den ich dir verboten hatte? Wir wissen, wie es weiterging. Adam machte seine Frau Eva verantwortlich, die schob alles auf die Schlange. Und Gott sprach über allen sein Urteil. Adam, Mensch, wo bist du? Diese Frage Gottes zeigt unser ganzes Dilemma auf. Seit damals, seit Eva und dann Adam von dieser verbotenen Frucht gegessen hatten, seit sie sein wollten wie Gott und selbst entscheiden, was gut und böse, richtig und falsch ist, seit dieser Zeit ist etwas kaputt gegangen, zerbrochen. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles voller Harmonie. Eine Harmonie, die Gott geschaffen und in sie hineingelegt hatte. Eine Harmonie, die die ganze Welt beherrschte. Aber die Frage, Adam, Mensch, wo bist du? Die zeigt nicht nur unser Dilemma auf, sondern sie zeigt tatsächlich, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das sagen soll, aber ich glaube, sie zeigt auch das Dilemma Gottes auf. Denn Gott, und das sehen wir deutlich in dieser Geschichte, Gott hat ein großes Ziel. Er möchte ungetrübte Gemeinschaft mit uns haben. Ich verstehe nicht warum, aber das will er. Und er möchte, dass wir untereinander ungetrübte Gemeinschaft haben. Und er möchte, dass wir mit uns selbst im Reinen sind. Im Laufe der Schöpfung hat Gott immer wieder festgestellt, dass alles, was er gemacht hatte, gut war. Nur einmal, da sagt er, es ist nicht gut. Nämlich als Adam geschaffen war und er kein Gegenüber hatte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So, Entschuldigung, ich kämpfe noch mit den Auswirkungen einer ganz normalen Erkältung. Zweimal getestet und geimpft, also kein Problem. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Und ich bin sicher, Gott meinte damit nicht nur die engste Gemeinschaft, die es zwischen Menschen geben kann, die Ehe. Sondern das, was Gott hier sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist viel allgemeiner. Wir brauchen einander. Und wisst ihr warum? Weil wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und Gott selbst ist ein Gott der Gemeinschaft. Er ist schon in sich selbst Gemeinschaft. Er besteht aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die Dreieinigkeit, das ist was wir nicht verstehen können, aber es ist ganz wesentlich. Gott ist schon in sich Gemeinschaft und er ist sich nicht selbst genug. Er will auch Gemeinschaft. Er ist darüber hinaus auch der Gott, der Herr der himmlischen Heerscharen, wie die Bibel sagt. Der Gott, Jahwe Zebaoth, das bedeutet, er ist nie alleine. Und dann hat er uns geschaffen, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist Gott. Er ist ein Gott, der immer auf Gemeinschaft ausgerichtet war und ist. Und deshalb brauchen wir auch Gemeinschaft, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Und darum soll es heute Morgen gehen. Gemeinschaft. Ich gebe zu, dieses Thema, auf das hat mich Daniel gebracht, als er vor einiger Zeit mal gesagt hatte, dieses Adam, wo bist du? Vielleicht müssen wir darüber mal predigen. Seither denke ich darüber nach, Daniel, vielen Dank. Ich denke, ja, das ist richtig. Und ich will heute keinen großen theoretischen Vortrag halten. Ich will einfach ein paar Elemente aufzeigen, die nach meiner Überzeugung wichtig sind. Und dann haben wir ja auch noch den ganzen Rest dieses Tages, um zu üben. Gemeinschaft. Es gibt eigentlich keinen idealeren Zeitpunkt, um über Gemeinschaft zu reden, als wenn man Gemeindefest hat. Ja, also falls ihr euch noch nicht angemeldet habt für hinterher, kann man noch machen. Dürft gerne noch hier bleiben oder kommen. Ja? Also für die am Livestream sind. Falls ihr denkt, naja, vielleicht, dann kommt doch einfach nachher noch. Kann man noch anmelden. Ich hoffe, das geht noch. Ja, geht noch. Danke. Drei Schritte. Der erste klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Ich bin überzeugt, dass es ein ganz wichtiger Schritt unserer Gemeinschaft ist. Nämlich erstens Gemeinschaft mit mir selbst. Als Adam da im Busch hockte, da war sein eigentliches Problem nicht, dass Gott im Garten herumlief. Das war schon oft so gewesen. Gott war oft mit ihm und seiner Frau durch den Garten spazieren gegangen. Und immer zur besten Zeit des Tages, abends, wenn es kühl wurde. Ich glaube nicht, dass Gott es brauchte, dass es kühl wurde. Aber Adam, für den war das schön. Sein eigentliches Problem war auch nicht Eva, obwohl er ihr ja einen Großteil der Schuld zuschob. Und auch hier, ja, wie schön war das gewesen, als er noch nicht zwischen ihnen stand. Als ihre Nacktheit nicht ein Problem war, weil man einfach nichts zu verbergen hatte. Das eigentliche Problem, das Adam hatte, das lag in ihm selbst. Er war schuldig geworden. Er hatte gesündigt. Er hatte sich von seiner Frau und von Gott entfernt. Diese Harmonie, von der ich eben gesprochen habe, die Gott geschaffen hatte, die war kaputt. Das war der eigentliche Grund für seine Scham, für sein Verstecken. Und weil er das nicht zugeben konnte oder wollte, schob er die Schuld auf einen anderen Schuldigen, auf Eva. Und bei ihr war es ja auch nicht anders. Auch sie war innerlich so zerrissen. Auch sie hatte sich aus Blättern einen Schutz gebastelt, damit man ihre Schuld nicht gleich sehen konnte. Auch sie hatte sich vor Gott versteckt. Und auch sie suchte einen anderen Schuldigen und fand ihn in der Schlange. Was wir hier sehen ist, damals ist in uns Menschen etwas kaputt gegangen. Etwas ist zerbrochen. Die Harmonie, die da war, ist nicht mehr. Wir sind mit uns selbst uneins. Paulus beschreibt das später einmal so, er sagt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kennst du das auch? Eigentlich wolltest du nicht so aus der Haut fahren. Eigentlich wolltest du nicht lügen. Eigentlich wolltest du nicht wieder diese Filme im Internet sehen. Eigentlich. Aber dann ist es schon wieder passiert. Das meine ich mit der fehlenden Gemeinschaft mit uns selbst. Wir sind innerlich zerrissen. Und die äußerliche Zerrissenheit, die da ist, ist eigentlich nur eine Folge davon. Weil wir mit uns nicht mehr in Harmonie leben, schaffen wir das auch mit den anderen nicht. Wenn wir das nur ändern könnten. Und wir können das ändern. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die Jesus gebracht hat. Denn nur wenige Verse nach dem, was ich gerade zitiert habe, aus Römer 7, am Anfang von Römer 8 schreibt Paulus, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Es ist möglich. Jesus hat uns frei gemacht von dieser inneren Zerrissenheit, von diesem Gesetz, das nur Sünde und Tod bringt, das seit damals jeden Menschen prägt und bestimmt. Du musst es nur wollen. Du musst dich darauf einlassen. Du musst Danke sagen für dieses Geschenk. Und dann? Was heißt das jetzt? Sind wir dann von heute auf morgen geheilt? Wird alles, was an Zerrissenheit in uns ist, beseitigt? Wenn wir uns für ein Leben mit diesem Jesus entscheiden, gibt es dann dieses, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, dann nicht mehr? Ihr alle wisst, dass das nicht so funktioniert. Warum? Weil Heilung, und hier geht es um Heilung, ein Prozess ist. Weil Heilung etwas ist, was nicht von heute auf morgen geschieht. Ich bin im Sommer im Urlaub hingefallen. Mitten auf der Straße war plötzlich ein Absatz, den ich nicht gesehen hatte. Die Hose am Knie war kaputt, aber nicht nur die Hose, sondern die Haut darunter auch. Wir haben uns natürlich gleich darum gekümmert. Es hat viele Tage gedauert, bis das Knie nicht mehr wehtat. Das war schon mal ein erster Schritt, ja, bis ich mir dann wieder bei der Dusche irgendwo angestoßen habe und es wieder anfing. Bis der Grind abging, hat es Wochen gedauert. Und wisst ihr, noch immer kann man das ziemlich gut sehen, wo das war. Weil Heilung ist zwar schon fortgeschritten, sehr weit, aber es ist immer noch nicht perfekt, es ist immer noch nicht vollkommen. Heilung ist ein Weg. Ein Weg, der aber irgendwann anfangen muss. Das muss irgendwann losgehen. Wisst ihr, wenn Heilung nie anfängt, dann kann sie auch nicht ans Ziel kommen. Es muss irgendwann beginnen. Und das ist, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann beginnt Heilung in dir. Dann beginnt das, was damals zerbrochen ist und was seither in jedem Menschen kaputt ist, zu heilen. Aber es ist erst der Anfang. Es ist ein Weg. Übrigens, damals hat man die Leute, die sich für Jesus entschieden haben, genannt die, die auf dem Weg sind. Die, die auf dem Weg sind. Und was ist das Ziel? Was ist das Ziel dieser Heilung? Es ist sehr hoch gesteckt. Nochmal Paulus aus dem 2. Korintherbrief 3,18, wo er sagt, so spiegeln wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Ups, jetzt überleg mal, wenn wir das jetzt sagen würden, ja, wir alle mit Maske verhülltem, aufgedecktem Gesicht, ne? Wir spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, wir werden immer mehr so wie er. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und das alles kommt von dem Herrn, dem Geist. Oder im Epheserbrief, wo er sagt, legt also eure frühere Lebensweise ab. Und er spricht da zu Christen, ja, also zu Leuten, die auf dem Weg sind, die schon unterwegs sind, bei denen Heilung schon angefangen hat. Denen sagt er, legt eure frühere Lebensweise ab. Das ist ein Prozess. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Wie gesagt, das sind alles Christen, zu denen das gesagt ist. Das ist ein Prozess, der anfängt, wenn wir zu Jesus Ja sagen, aber der dann unser ganzes Leben weitergehen muss. Und das Ziel ist, werden wie Jesus. Das Ziel ist, wenn man dich sieht, dann soll man Jesus erkennen. Das ist das Ziel. Und es ist ungeheuer hoch. Aber es ist ein Weg der Heilung, der dann anfängt, wenn du dich für Jesus entscheidest. Nachfolge nennt man das oder ein anderer Begriff dafür, Jüngerschaft. Jüngerschaft, das waren Menschen, die mit einem Rabbi unterwegs waren. Was war denn das Ziel, dieses mit dem Rabbi gehen? Dass sie die ganze Zeit von dem Rabbi begeistert waren? Nee. Das Ziel war, dass sie lernten, was der Rabbi weiß, dass sie taten, was der Rabbi tat und dass sie am Schluss selber Rabbiner waren, also selber jemand waren, die andere führen konnten. Das ist das, was wir mit dem Stichwort geistliches Wachstum bezeichnen. In der nächsten Predigtreihe, die am 3. Oktober beginnt, wollen wir uns mit genau diesem Thema beschäftigen. Wie geht denn das? Wie komme ich denn von A nach B? Wie geht denn dieser Weg der Heilung oder Heiligung des Wachstums? Was muss man da eigentlich dafür tun? Machen wir da was? Oder macht das alles Gott? Was sagt denn die Bibel dazu? Eins ist jedenfalls heute schon klar. Um geistlich wachsen zu können, brauche ich Gott. Und das ist mein zweiter Gedanke. Ich brauche die Gemeinschaft mit Gott. Das erste war die Gemeinschaft mit mir selber, die Heilung in mir, die Harmonie, die notwendig ist, damit es überhaupt losgehen kann, damit überhaupt ein Prozess in Bewegung kommt. Das zweite ist, auf diesem Weg geht es um Gemeinschaft mit Gott. Gott will diese Gemeinschaft mit uns. Damals im Garten Eden, als Gott am Abend, wenn es kühl war, mit Adam und Eva spazieren ging, mit ihnen Gemeinschaft hatte und sie mit ihm. Und das hat nicht aufgehört danach. Später war es die Stiftshütte während der Wanderung Israels durch die Wüste. Da hatte Gott gesagt, da bin ich zu finden, da bin ich, mitten unter euch. Dann war es der Tempel, der Ort, an dem Gott seine Gegenwart versprochen hat. Dann kam Jesus und über ihn heißt es, Johannes 1, er war das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit. die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Das ist Jesus mitten unter uns, Gemeinschaft mit uns. Und in der neuen Welt, die Gott einmal schaffen wird, was sagt die Bibel darüber? Was ist das eigentlich Besondere an der neuen Schöpfung, die am Ende, Offenbarung wird das beschrieben, die am Ende beschrieben wird? Was ist das wirklich Besondere? Dass es da kein Leid und kein Tod mehr gibt? Ich glaube nicht. Das Besondere ist, ich höre eine große Stimme, heißt es in Offenbarung 21,3, von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und er selbst Gott. Mit ihnen wird ihr Gott sein. Ewige Gemeinschaft mit Gott, das ist Gottes Ziel für dich und mich. Das ist seine Sehnsucht für dich und mich. Und wie geht das? Wie macht man das jetzt heute ganz konkret, ganz kurz? Drei Dinge dazu, könnte man eigene Predigtreihe darüber machen. Ich will nur drei Dinge sagen. Erstens, mit Gott im Alltag leben. Weißt du, Gemeinschaft heißt ja, dass man miteinander unterwegs ist. So wie Gott damals in der Kühle des Abends mit Adam und Eva spazieren ging. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es nicht, war nicht dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie haben nicht nur große theologische Themen diskutiert. Es ging um Gemeinschaft. So will Gott auch heute unseren Alltag mit uns teilen. Auch das werden wir in der Predigtreihe näher betrachten. Heute will ich dir einfach nur eine Frage stellen. Wie groß ist eigentlich Gott in deiner Vorstellung? Was meine ich damit? Nun, es gibt viele Menschen, die glauben, ja, Gott ist zuständig für unser geistliches Wohl. Klar. Dann ist er noch zuständig für die großen Probleme der Welt. Und dann ist er schließlich ja auch noch zuständig für den großen Kosmos. Alles das, das macht der Gott. Ne? Was soll ich denn da mit meinen Kleinigkeiten bei Gott? Das interessiert ihn doch nicht, wie es mir gerade heute geht, ob mir die Füße wehtun oder nicht. Ob ich heute Morgen beim Kämmen so wieder so einen Haarausfall hatte oder nicht. Interessiert es Gott nicht? Wenn Gott so groß ist? Nee, nee. Wenn du so von Gott denkst, denkst du nicht groß genug von Gott. Denn Gott ist so groß, so allmächtig, so groß, dass ihn deine kleinen Einzelheiten und Kleinigkeiten interessieren. Jesus hat gesagt, er weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Das interessiert ihn. Er weiß, wenn ein Vogel vom Baum fällt, ein Spatz, das weiß er und das kümmert ihn. Gott ist an deinem Alltag interessiert. Er interessiert sich für deinen verlorenen Schlüssel. Wenn du eine schlechte Nacht hattest, wenn es Probleme mit den Kindern oder Eltern gibt oder wenn du dich einfach nur freust, das interessiert Gott. Er will nämlich in deinen Alltag hinein. Und ich frage mich, warum fällt es uns manchmal immer erst dann ein zu beten, wenn wir alles andere schon versucht haben? Warum können wir ihn nicht mehr im Alltag einfach mit einbeziehen? Ich meine jetzt nicht, dass Gott alle diese Probleme dann schnell für uns löst. Der Schlüssel ist verloren, brauche ich gar nicht suchen. Ich sage einfach, Gott, hilf mir, ihn zu finden, dann ist er schon da. Das meine ich gar nicht. Ich meine, ihn einfach mitzunehmen in den Alltag. Mit ihm darüber zu reden. Mit Gott im Alltag leben, das war das Erste. Das Zweite, mit Gottes Wort leben. Weißt du, Gott hat uns viele hundert Seiten in schriftlicher Form gegeben, in denen wir etwas über ihn und sein Wesen erfahren, die Bibel. Interessiert uns das eigentlich? Wie kann ich denn im Alltag mit Gott leben, wenn ich nicht auf das höre, was er sagt? Nein, ich meine jetzt nicht in erster Linie, was Gott uns direkt sagen kann. Das kann Gott immer auch machen. Sondern jetzt meine ich mal das, was er ein für alle Mal gesagt hat. Interessiert mich das? Stell dir mal vor, du bist verliebt. Soll ja vorkommen. Aber ihr seid getrennt. Vielleicht, weil er oder sie zum Studium, damit es einfacher ist, sage ich jetzt mal, sie ist zum Studium weg und er ist noch zu Hause. Ja? Also ich rede jetzt von er, das muss ich immer er und sie sagen. Also, sie ist zum Studium weg oder gerade im Ausland. Aber sie schickt dir jeden Tag eine ausführliche E-Mail und berichtet, wie es gerade geht. Früher haben wir uns Briefe geschickt. Ganz viele geschrieben zwischen Bettina und mir, weil ich zum Studium weg war und sie war zu Hause. Das geht heute viel schneller. Schick dir jeden Tag, schick dir also deine, die Frau, die du liebst, die schickt dir jeden Tag eine E-Mail. Aber du liest sie nicht, weil es dich nicht interessiert, weil du keine Zeit hast. Kann ich jeden Tag E-Mails lesen. Merkst du, wie seltsam das wäre? Wenn du wirklich verliebt bist, kämst du auf die Idee? Nee, bestimmt nicht. Du würdest jeden Tag mehrfach in deinem Postfach nachgucken. Du hättest wahrscheinlich diese E-Mail-Adresse bei deinen VIPs gespeichert, damit du gleich aufs Handy oder die Uhr oder was auch immer eine Nachricht kriegst, wenn wieder eine neue E-Mail da ist. Warum? Weil du sie liebst. Wisst ihr, niemand, der wirklich verliebt ist, würde so handeln. Aber mit dem Liebesbrief Gottes machen wir das. Komisch, oder? Der verstaubt. Die Bibel, auch das ist ein Thema, was uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Also, mit Gott im Alltag leben, mit Gottes Wort leben und das Dritte, mit Gottes Gemeinde leben. Denn Gott ist Gemeinde wichtig. Ich habe darüber in den letzten Predigten immer schon mal wieder gesprochen, das will ich also jetzt nicht wiederholen. Ich will es nur noch mal sagen, Gemeinde ist Gottes großes Ziel. Sie ist seine große Liebe. Und zwar, weil Gott, wie ich eben schon mehrfach gesagt habe, Gemeinschaft will. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um nicht nur um dich zu erlösen, sondern um Gemeinde zu gründen. In Epheser 5, 25 lesen wir das. Jesus hat die Gemeinde geliebt und er hat sich für sie hingegeben. Jesus hat die Gemeinde geliebt, zu dem Zeitpunkt gab es die noch gar nicht, wisst ihr das? Ist das hinterher entstanden? Aber er hat sich hingegeben, damit sie entstehen kann. Jesus liebt Gemeinde. Wie kann das, was Gott liebt, nicht auch meine Liebe sein, wenn ich ihn liebe? Auch das wird uns noch beschäftigen. Und damit bin ich eigentlich bei dem dritten Punkt meiner Predigt. Ja, wird auch langsam Zeit. Der dritte Punkt der Predigt, der ist ganz praktisch. Da geht es um das Leben dieser Gemeinde, um Gemeinschaft leben. Gemeinschaft untereinander. Wisst ihr, der erste Punkt, das war Gemeinschaft mit mir. Dass dieser Zerrissenheit aufhören kann, dass Heilung beginnen kann. Der zweite Punkt war Gemeinschaft mit Gott, diesem Alltag mit ihm leben. Und der dritte Punkt, der ist Gemeinschaft untereinander. Das ist das, was Gott will. Er möchte, dass unsere Gemeinschaft untereinander immer stärker wird. Damals, als Adam seine Frau Eva und die wiederum die Schlange verantwortlich machten, da sehen wir, was passiert war. Gemeinschaft war zerbrochen. Sie schämten sich voneinander. Und da muss man in der Bibel auch nur ein einziges Kapitel weiterlesen. Was passiert ist, wir lesen von einem Brudermord, wo Kain den Abel umbringt aus Eifersucht. Das passiert seit damals, dass Menschen nicht mehr miteinander leben können, sondern sich bekämpfen. Aber Gottes Ziel ist, dass wir wieder zurückkommen zu dem, was er ursprünglich geschaffen hat. Eine Welt, in der Menschen miteinander in Gemeinschaft und Harmonie leben. Und so wie das bei der Gemeinschaft mit uns selbst und der Gemeinschaft mit Gott nicht von heute auf morgen geht, nicht einfach bloß eine Entscheidung ist, die ich sage, jetzt mache ich das mal, sondern ein Weg, den ich gehen muss, so ist es auch mit der Gemeinschaft untereinander ein Weg, den wir gehen müssen. Es ist ein Prozess. Am Ende des letzten Punktes habe ich gerade nicht gesagt, dass es darauf ankommt, in Gottes Gemeinde zu leben. Und hier will ich es noch größer, noch allgemeiner formulieren. Weil wenn wir Gemeinde hören, dann haben wir immer schnell die Vorstellung von einem Gebäude oder von einem Gottesdienst oder so. Aber Gemeinde ist viel mehr. Und gerade jetzt in der Zeit, die wegen Corona durch diesen Abstand, durch dieses Social Distancing geprägt ist, ist das wichtig. Heute Morgen will ich euch also keinen Vortrag darüber halten, warum Gemeinschaft entscheidend ist. Könnt ihr eine andere Predigt nachhören, die ich schon mal gehalten habe. Sondern ich will eine Möglichkeit vorstellen, wie diese Gemeinschaft in unserer Gemeinde stärker werden kann. Wir als Älteste haben darüber diskutiert, wir haben im Kreis mit dem Diakonat für Gottesdienste weiter darüber diskutiert. Und wir haben einfach ein Konzept, was wir euch gerne vorstellen wollen und wo ich euch für gewinnen möchte, weil ich glaube, dass es ganz wichtig und sehr hilfreich ist. Gemeinschaft, das ist nämlich der Gedanke von Kleingruppen, von Gruppen, die sich treffen. die miteinander Austausch haben. Ohne das gibt es keine Gemeinschaft. Wir haben ein Kleingruppenkonzept entwickelt. Markus und der René, wir haben daran gearbeitet viel. Markus, vielen Dank auch und René für alles, was ihr mit eingebracht habt. Und das soll miteinander zusammengehören, so mit dem, was wir im Gottesdienst machen. Gemeinschaft ist der entscheidende Gedanke. Und wir hatten ja schon, sagt ihr, ja, wir haben ja schon Hauskreise, stimmt, toll. Einige haben sich auch trotz Corona in den letzten Monaten immer wieder getroffen, digital oder in Präsenz. Und ich finde das klasse, richtig gut. Aber wir würden es gerne vertiefen und verstärken durch dieses neue Konzept. Selbstverständlich kann ein Hauskreis beschließen, als Ganzes auch so eine Kleingruppe zu sein. Aber ich möchte euch heute Morgen herausfordern. Lass dich doch mal auf was Neues ein. Der Gedanke ist, dass wir eine Kleingruppe starten, die nicht jetzt für die nächsten Jahrzehnte Hauskreis wird. Wo du dich dann, wenn du dich da einträgst, schon weißt, also jetzt die nächsten Jahre bin ich verplant. Sondern es geht ganz konkret bis Ende Januar. Ja, das ist so eine Phase. Danach gucken wir weiter, wenn wir wieder was starten. Da kann man vielleicht eine andere Kleingruppe ausprobieren. Und ich finde es eine tolle Möglichkeit, einmal Leute aus der Gemeinde kennenzulernen, mit denen man bisher noch nicht viel zu tun hatte. Und wo man sich gedacht hat, naja, ich weiß ja nicht, ob wir uns verstehen werden. Test es doch mal aus. Ist ja im Januar schon wieder vorbei. Du kannst in einen anderen Hauskreis gehen, musst gar nicht erklären, warum. Aber vielleicht stellst du auch fest, netter Mensch. Habe ich noch gar nicht so kennengelernt. Lass dich doch mal drauf ein. In den Kleingruppen wird immer das besprochen, was in den letzten beiden Wochen im Gottesdienst Thema war. Also wir haben ein Thema und da geht es um geistliches Wachstum, werde ich gleich noch was zu sagen, das in den Gottesdiensten verfolgt wird. Und die Kleingruppen treffen sich 14-tägig. Also immer nach so zwei Gottesdiensten. Und einer der beiden Prediger, der wird ein Video machen. So ein einführendes Video für diese Kleingruppe. Um nochmal ein Thema aufzuarbeiten ein bisschen. Um einzuführen. Und wenn man vielleicht im Gottesdienst nicht an einem nicht dabei war, dass man wenigstens im Thema mit drin war. Und er wird einen Zettel vorbereiten, einen Arbeitszettel mit Fragen, die man dann durchsprechen kann in dieser Kleingruppe. Der Kleingruppenleiter muss also inhaltlich gar nichts vorbereiten. Er stellt einfach sein Haus zur Verfügung für die Zeit und leitet das Gespräch. Und falls ihm das schwierig fällt, gibt es bestimmt jemand anders, der das übernehmen wird im Kreis. Also es ist kein hoher Aufwand. Es ist auch kein großes Risiko, weil wie gesagt, du lässt dich ja nur ein auf 4 Monate. Und danach kannst du auch was anderes ausprobieren. Wäre vielleicht sogar toll. Inhaltlich werden wir uns an einem Buch orientieren. Das ist von Markus Schmidt herausgegeben worden, er ist Pastor, glaube ich, in Hannover, und heißt Wachstum ist kein Zufall. Ich finde es ein sehr interessantes Buch. Jeder Kleingruppenleiter bekommt von der Gemeinde so ein Buch für seine Kleingruppe zur Verfügung gestellt. Muss es natürlich nicht lesen, aber darf es. Ja. Natürlich auch die Prediger, klar. Und falls sonst noch jemand das Buch auch haben will, was man durchaus empfehlen könnte, wird es nachher auch eine Liste geben, der René hatte jetzt schon, wo man sich eintragen kann. Dann besorgen wir das für euch. Und wenn die 4 Monate vorbei sind, dann werden wir, nachdem wir zwischendrin uns getroffen haben, um darüber nachzudenken, wie es gelaufen ist, wie funktioniert es, was kann man besser machen, werden wir vielleicht wahrscheinlich eine neue Runde starten mit einem neuen Thema. Und wenn du möchtest, kannst du dir dann eine andere Gruppe aussuchen. Wäre sogar richtig toll, wie gesagt, weil dann lernen wir uns als Gemeinde einfach besser kennen. Also, herzliche Einladung zu einem neuen Konzept und eine Herausforderung an dich. Probier doch mal was Neues. Wenn ihr euch als Hauskreis nicht einklingen wollt, aber trotzdem treffen, gar kein Problem. Wir treffen uns ja in den Kleingruppen nur 14-tägig, dazwischen ist ja Zeit. Also ihr dürft gerne auch noch mehr Gemeinschaft haben. Das ist sogar schön, wenn man das hat. Nach dem Gottesdienst wird es die Möglichkeit geben, dass du dich im Foyer für eine Kleingruppe einträgst. Da ist der René da, da ist der Markus da, Eva ist da. Also bei den dreien könnt ihr euch eintragen. Das wird auch online festgemacht und ab 14.30 Uhr gibt es eine Internetseite, wo man sich noch eintragen kann. Aber wir dachten, wenn ihr schon mal hier seid, dürft ihr erstmal dazukommen. Für jede Kleingruppe gibt es natürlich eine Obergrenze. Es ist festgelegt, an welchem Wochentag die sich treffen und wie viel Uhr die sich treffen, wo die sich treffen und wie viele Leute da sein können. Wenn die voll ist, na, dann probier was anderes. Ja? First come, first serve, wie das so schön heißt. Warum machen wir das? Weil es uns wichtig ist, dass wir Gemeinschaft leben können. Weil Gemeinschaft das Entscheidende ist. Weil Gott Gemeinschaft will. Und es ist einfach nur eine Hilfe. Es ist nicht das Modell, was jetzt endlich funktioniert oder was auch immer. Wir hoffen, dass sich viele mitmachen. Wir haben 14 Gruppen, was ich toll finde. Danke an alle Kleingruppenleiter, die sich zur Verfügung gestellt haben. Ja. 14 Gruppen, großartige Möglichkeiten. Ein Großteil der Gemeinde kann da mitmachen. Und wenn mehr sein würden, dann finden wir noch was. Es gibt auch Leute, die gesagt haben, zur Not würde ich auch noch eine zweite Gruppe machen. Also bitte macht einfach mit. Lasst euch drauf ein. Traut euch, damit Gemeinschaft wächst. Gemeinschaft, darum ist es heute gegangen. Gemeinschaft ist Gottes großes Thema. Es ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, wo wir als Älteste sagen, jetzt mach mal endlich. Sondern das ist uns deswegen wichtig, weil es Gott wichtig ist. Er möchte, dass wir in Harmonie mit uns selbst leben. Da fängt das an, mit uns selbst. Weil er weiß, wie zerrissen wir innerlich sind von Geburt an. Dazu hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt, um unsere Schuld zu vergeben, damit wir innerlich heil werden können und auf dem Weg der Heilung starten können. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das war das Zweite. Eine Gemeinschaft, die im Alltag gelebt wird. Eine Gemeinschaft, die von seinem Wort geprägt ist, der Bibel. Eine Gemeinschaft, bei der die Gemeinde im Mittelpunkt steht. Und damit das sein kann, das Dritte, Gott möchte, dass wir in seiner Gemeinde auch Gemeinschaft leben. Dass wir uns untereinander kennen. Dass wir unsere Sorgen und Nöte miteinander teilen und tragen, weil Gott will Gemeinschaft. Und heute ist ein guter Tag, das miteinander zu erfahren. Und dafür wünsche ich euch allen viel Spaß und Freude dabei. Lasst uns heute Gemeinschaft leben. Amen.